Jun, wann hast du das erste Mal von Kryptowährungen erfahren?
Ich habe im Sommer 2013 das Buch Cypherpunks gelesen von Julian Assange, Jake Applebaum und so weiter. Und das ist so ein bisschen als Diskussionsgespräch geschrieben und die haben verschiedene Themen beleuchtet, die damals relevant schienen. Und ein Kapitel war komplett Bitcoin gewidmet und ich war relativ schnell angetan von der Idee. Zum einen technisch, aber auch so gesellschaftspolitisch, was an Potenzial dahinter steckt, hinter der Idee. Und ja, da habe ich dann angefangen, mich einzuarbeiten in das Thema.
Was fandest du an der Idee von Kryptowährungen so spannend, dass du da gesagt hast, okay, ja, da möchte ich mich jetzt weiter rein vertiefen?
Dass die zum einen peer-to-peer funktionieren, also zwischen mir und dir, nicht über eine Bank oder generell über irgendeinen Server, der irgendwo steht, der kontrolliert wird oder abgeschaltet werden kann. Und dass es dadurch ein System hochgefahren wurde, was nicht bremsbar ist, was man nicht ausschalten kann, was nicht gestoppt werden kann von irgendjemandem. Und das begeistert mich bis heute und deswegen bin ich auch immer noch dabei.
Glaubst du, dass dieses dezentralistische, was Bitcoins und so haben, oder diese Blockchain an sich, dass das irgendwann das jetzt zentrale Wirtschaftssystem ablösen wird, oder ist es so eine Ergänzung, oder fügt sich das ein?
Ich glaube, es wird immer Bemühungen geben, Kontrolle zu behalten von Staaten, von der Wirtschaft, von Banken. Und deswegen denke ich, dass Bitcoin immer eine nette Alternative sein wird. Aber ich glaube nicht, dass Staaten oder auch wenn ich gerne dahin wollen würde, dass Staaten sich kleiner und dezentraler organisieren und auch Finanzsysteme, denke ich nicht, dass Bitcoin das sein wird, was diese Systeme ablösen wird in Zukunft.
Was benötigt man denn, wenn man jetzt sagt, okay, ich will auf Kryptowährungen umsteigen und ich möchte jetzt damit handeln, nur aus rein technischer Sicht?
Unter der Annahme, dass ich schon Bitcoin oder andere Coins habe, brauche ich eigentlich nicht viel. Brauche ein Handy, ein Smartphone oder einen Computer, auf den ich ein sogenanntes Wallet installieren kann, also eine Art Krypto-Portemonnaie. Und wenn ich dir jetzt Geld schicken wollen würde oder jemand anders, dann brauche ich halt deine Adresse, dann schicke ich das und dann wird diese Transaktion ins Netzwerk geschickt und wird von anderen Teilnehmern im Netzwerk validiert.
Zu dem Validieren, wie sicher ist das? Also wie kann ich mir auch sicher sein, dass du quasi dann auch die richtige Summe an Bitcoins mir dann gibst und dass da nichts also passiert?
Also hinter Bitcoin steckt eine relativ ausgetüftelte Kryptographie, die seit Jahrzehnten ungeknackt ist und auch in absehbarer Zeit nicht geknackt werden kann. Und das Prinzip ist folgendermaßen, dass ich habe eine Art Kontostand auf meiner Börse, auf meinem Portemonnaie und kann darüber frei verfügen und wenn ich so eine Transaktion ins Netzwerk sende, dann signiere ich diese Transaktion mit meinem Schlüssel für mein Portemonnaie und dadurch kann jeder im Netzwerk verifizieren, dass diese Transaktion valide ist und du als Empfänger wirst das dann quasi vom Netzwerk bestätigt bekommen, dass diese Transaktion nun getätigt wurde und die auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Wenn ich ein Bitcoin kaufen will, das muss ich ja mit Geld machen. Also quasi ein Bitcoin kostet ja 10.000, jetzt 10.000 Euro ungefähr knapp. Die Idee von Bitcoin war ja eigentlich, dass man so dezentral versucht von so, also dachte ich zumindest, so von so Bargeld wegzugehen und es auf einer komplett eigenen Währung basiert, aber oder nicht, also verstehe ich das gerade falsch. Also weil es basiert ja immer darauf, dass ich quasi auch Geld habe, also um mit dem ich dann den Bitcoin bezahlen kann, den ich dann brauche.
Zunächst möchte ich darauf eingehen, dass Bitcoin tatsächlich eher Bargeld ablösen wird in Zukunft. Also das ist durchaus Potenzial, was Bitcoin hat, denn Bargeld ist ja auch Peer-to-Peer. Also wenn ich dir Geld in die Hand gebe, dann weiß ja die Bank auch nichts davon. Und da sind sehr große Parallelen zwischen Bitcoin und Bargeld. Ne? Man sagt ja auch oft, Bitcoin unterstützt vor allem illegale Geschäfte, kriminelle Geschäfte, Terrorismus und so weiter. Das ist natürlich aus einer medialen Perspektive ganz nett, dem Bitcoin Wort zu werfen, aber wenn man sich genau überlegt, genau das Gleiche kann man auch Bargeld vorwerfen. Wenn ich jetzt mir mit einem Koffer Bargeld eine Waffe in einem Hotelzimmer, Hinterzimmer kaufe, dann hat das ähnliche Züge. Und worauf du vielleicht jetzt hinaus wolltest, ist, dass die Instabilität des Wertes von Bitcoin eigentlich dazu führt, dass man Bitcoin nicht mehr losgelöst von realen Werten nutzen kann. Und das ist tatsächlich eine Problematik, dass Bitcoin weniger als Zahlungsmittel geeignet ist, sondern mehr als Spekulationsobjekt. Also viele vergleichen Bitcoin auch eher mit Gold, nur dass man halt nicht das kiloweise Gold im Keller einlagern muss, sondern einfach sich das auf Papier ausdrucken kann, die privaten Schlüssel, und hoffen muss, dass deine Wohnung nicht abbrennt. Ja.
Hättest du gedacht vor 3 Jahren, als du quasi was über Kryptowährungen gelesen hast, dass der Kurs irgendwann mal auf knapp 10.000 Euro bzw. 15.000 US-Dollar pro Bitcoin steigen wird und dass es immer weiter so eine immense Steigerung gibt?
Nein, habe ich nicht. Allerdings, also ich habe es mir vorstellen können, ich habe es nicht für unrealistisch gehalten. Allerdings habe ich damals, als ich es erstmal über Bitcoin gelesen habe, war der Kurs etwa bei 70 Dollar. Und so in der Community der Narrativ war so, naja, das ist jetzt eh alles vorbei. 70 Dollar ist absurd. Niemals wird es mehr werden. Und kurz danach ging es hoch auf 1.000 Dollar. Und ganz interessant, es gab 2013, noch bevor ich darüber gelesen habe, einen Artikel von Rick Falkwinge, dem Gründer der schwedischen Piratenpartei. Der hat geschrieben, dass der mal einfach ein bisschen vorgerechnet, dass der reale Wert von Bitcoin eigentlich gar nicht bei 100 oder 1.000 Dollar liegt, sondern eher bei 100.000 oder 1 Million. Und er wurde sehr viel belächelt für diesen Artikel. Jetzt, 4 Jahre später, 4,5 Jahre später, wo wir haben jetzt vor, weiß nicht, 4 Wochen 10.000 Dollar-Marke übersprungen und sind jetzt schon knapp vor 20.000, und es ist einfach nicht mehr unrealistisch, was er damals gesagt hat. Und das Prinzip hinter Bitcoin ist ja, dass es deflationär ausgegeben wird. Das heißt, die ausgeschüttete Menge wird immer weniger. Also die Gesamtmenge wird zwar mehr, aber ist gedeckelt auf 21 Millionen Bitcoins. Und die ausgeschüttete Menge wird aber immer weniger. Dadurch ist so ein intrinsischer Wertanstieg schon dahinter. Und wenn man dann noch hinzurechnet, dass auch manchmal Bitcoins verloren gehen oder einfach, ja, also vor allem geht viel verloren, habe ich letztens gelesen. Also man schätzt, mehrere Millionen Bitcoins sind schon einfach abhandengekommen durch Leute, die zum Anfang gemeint haben und dann ihre Festplatten weggeschmissen haben und so weiter.
Okay, und wie funktioniert dieses Minen an Bitcoin? Also, weil du gesagt hast, okay, man kann da minen, aber ich meine, hört man dann einfach auf bei 21 Millionen und sagt, okay, jetzt ist genug? Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie dann diese Grenze erreicht ist. Also sagt man, okay, man meint jetzt und dann irgendwann 21 Millionen, okay, jetzt geht's gar nicht weiter. Wie funktioniert das?
Also diese 21 Millionen wird nie erreicht werden, weil sich die Block Rewards, die man bekommt fürs Mining, also wenn ich jetzt einen neuen Block generiere für die Bitcoin-Blockchain, dann habe ich zum Anfang 50 Bitcoin bekommen, dann nach 4 Jahren waren es nur noch 25 Bitcoin, jetzt aktuell sind es nur noch 12,5 Bitcoin pro Block. Und das halbiert sich alle ungefähr 4 Jahre. Und dadurch wird dieser Block-Reward irgendwann gegen Null gehen, aber er wird nie Null erreichen. Aber die Idee ist im Großen und Ganzen, dass am Ende Bitcoin so viel wert sein wird, dass genug Motivation besteht, der Miner nur wegen der Transaktionsgebühren zu minen. Also dass, wenn ich dir jetzt Geld schicke, dann zahle ich eine gewisse Gebühr an das Netzwerk und die erhalten die Miner. Und wenn irgendwann dieser Block-Reward weg ist, dann erhalten sie trotzdem noch die Transaktionsgebühren gutgeschrieben.
Kannst du mal kurz das mit dem Block-Reward erklären, mit den 25 und dann die Hälfte? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Das System ist folgendermaßen, wenn das ist ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk, was auf einem Consensus-Protokoll basiert, was auch nochmal ein ganz spannendes Thema ist. Und diese Transaktionen, die dort überall rumfliegen, die müssen irgendwie verifiziert werden. Und das Modell in der Blockchain, der sogenannten Blockchain, also einer Kette aus Blöcken, ist, dass alle so und so viele Minuten, bei Bitcoin sind es ungefähr 10 im Mittel, alle 10 Minuten ein Block generiert wird. In diesem Block werden kryptografisch alle Transaktionen validiert und geguckt, ob die korrekt sind, also ob die Ausgaben erlaubt sind, ob die Signaturen korrekt sind. Und wenn dann dieser Block generiert wird von einem Miner, der bekommt dafür eine Belohnung. Und das war zum Anfang, waren es 50 Bitcoin. Und irgendwann, also dieser Algorithmus sagt, dass diese Belohnung sich immer alle paar Jahre halbieren wird.
Ah, okay, das heißt, das Mining quasi nur durch die Transaktion quasi kommt.
Mining und Transaktion sind zwei verschiedene Dinge. Transaktion kannst du dir vorstellen, du hast eine Kiste und du hast Bücher und du packst nach und nach Bücher, das sind deine Transaktionen, in die Kiste und immer wenn die Kiste voll ist, machst du sie zu. Und das ist im Prinzip dein Block. Dein Block, der enthält die ganzen Transaktionen. Du machst ihn irgendwann zu und dann kann man den nicht mehr modifizieren. Das ist ein sehr interessantes Feature von Bitcoin oder Blockchain-Technologien allgemein. Wenn der zu ist, kommen weitere Bücher in die nächste Kiste danach. Also du hast quasi, du stapelst die Kisten nach und nach. Und dann, das ist dann die sogenannte Blockchain.
Oder wie, also wie lässt sich diese Steigerung von, dass jetzt der Bitcoin eben so ganz so sehr, sehr viel wert ist, so erklären?
Das lässt sich technisch erstmal nicht erklären. Also es gibt natürlich die Motivation dahinter, dass immer weniger ausgeschüttet werden und dass es immer schwieriger ist, welche zu bekommen, sorgt schon passiv dafür, dass ein gewisser Wertdruck entsteht. Aber der rechtfertigt natürlich nicht aktuelle Preisentwicklungen. Also ich weiß nicht, Bitcoin hat sich wahrscheinlich ver-30-facht in diesem Jahr. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Das ist völlig losgelöst von den technischen Variablen. Also da kann ich nicht viel zu sagen, außer dass einfach die Menschen, also Bitcoin ist jetzt schon länger ein Begriff. Inzwischen kennt man auch in vielen nicht technischen Kreisen den Begriff Bitcoin. Und wenn man dann sieht, dass Bitcoin am Anfang des Jahres, wenn man das so passiv verfolgt und mal gesehen hat, ach hier 1000 Euro und dann irgendwann sieht 5000 Euro und dann denkt man irgendwann, ach wäre ich mal eingestiegen und dann sieht man irgendwann 10.000 Euro und denkt man, okay, ich steige jetzt einfach ein und dadurch entsteht ein gewisser Sog auf dem Markt und dadurch sind halt vor allem Tauschbörsen sehr gefragt gerade und auch so Apps, mit denen man Bitcoin kaufen kann, sind gerade die absoluten, ich glaube diese Coinbase-App, mit der man Bitcoin kaufen kann, ist in den letzten Wochen die Nummer 1 der am meisten runtergeladenen Apps gewesen, sowohl bei iPhone als auch bei Android. Und also dadurch entsteht so eine Angst, etwas zu verpassen. So eine Angst, eine große Investitionschance zu verpassen. Und dadurch entsteht ein Sog, eine hohe Nachfrage bei einem sinkender Anzahl von verfügbaren Coins. Und dadurch entsteht es halt.
Also wird logischerweise der Kurs irgendwann rapide nach unten sinken, weil natürlich irgendwann nicht mehr Leute investieren können oder nicht mehr investieren und denken, okay, jetzt irgendwann sinkt das dann. Also quasi eigentlich wie eine Aktie.
Ja, es lässt sich mit Aktien gewissermaßen vergleichen, wenn man einen Anteil im System erhält. Allerdings auch nicht so wirklich. Und ich gehe fest davon aus, dass dieser Preis auch wieder runtergehen wird, weil irgendwann gibt es halt so eine Art Tipping Point, wo Menschen, dann, die halt, weiß ich nicht, bei 5.000 oder bei 10.000 investiert haben, die sagen, okay, mir reicht es zu verdoppeln oder zu verdreifachen und ich steige jetzt aus und sammle meine Gewinne ein. Und wenn das mehrere auf einmal machen oder vor den größeren Investoren, dann kann auch schnell der Markt zusammenbrechen. Also man spricht dann von sogenannten Blasen, die dann platzen. Was, und das gibt's, sowas gibt es natürlich auch bei Aktien, sowas gibt es auch bei Immobilien. Bitcoin ist ja eigentlich auch aus so einer Idee entstanden, nach der Immobilienblase 2008. Und was bisher aber mal gezeigt hat, ist, dass selbst wenn diese Blase platzt, dass der Wert von Bitcoin danach immer noch höher war, als bevor diese Blase entstanden ist und es lässt sich trendabzeigen, dass Bitcoin langfristig eine gute Investition ist, aber es ist halt mit sehr hohem Risiko verbunden, das muss man dazu sagen, weil es kann halt auch mal technisch was schief gehen. Muss nicht, es ist sehr unwahrscheinlich, weil es einfach seit vielen Jahren schon gut funktioniert und aber es ist halt trotzdem sehr spekulativ und sehr riskant. Also ich würde nicht Schulden aufnehmen, um in Bitcoin zu investieren.